Wasserdialoge. Quellen der Regeneration. Der Podcast, der verbindet. Heute mit Doris Lind. Sie schreibt Bücher und veranstaltet Schreibretreats. Sie ist eine Frau des Wortes. Herzlich willkommen, Doris Lind. Heute zu einem Wasserdialog.
Vielen Dank für die Einladung.
Ich freue mich voll, weil wir sind uns jetzt wieder begegnet nach einigen Jahren. Wir haben früher schon beruflich miteinander zu tun gehabt und haben jetzt bemerkt, uns verbindet sehr viel.
Stimmt, ja. Genau. Das ist immer schön, wenn man dann draufkommt nach so langer Zeit, dass diese gemeinsamen Stationen irgendwie Sinn machen, gell?
Ja, auf jeden Fall. Und da sind Themen dabei jetzt wie das Thema Veränderung. Und wir haben gesagt, wir wollen heute im Speziellen schon über Sprache, aber im Speziellen über den Textfluss sprechen.
Genau.
Aber als erstes gleich mal, Doris, deine Verbindung zu Wasser.
Ja, meine Verbindung zu Wasser ist sehr groß. Also das eine ist, dass ich mal in meinem Hauptsternzeichen Zwilling bin und in meinem Aszendent Skorpion und die haben ja sehr viel Wasser. Und sehr viel Tiefe. Und das ist, glaube ich, genau das, was mich schon prägt. Ich bin direkt am Wasser aufgewachsen, neben einem Schwimmbad in der Oststeiermark und habe meine ganze Freizeit im Schwimmbad verbracht, sobald es irgendwie möglich war. Und in den Ferien immer am Wörthersee, den ich idealerweise ohne Haar denke. Eben als Frau des Wortes ist das für mich der Wörthersee. Dort hat meine Tante... Also die lebt halt am Wörthersee und habe einfach sehr viel Zeit am Wasser verbracht. Und immer schon, also wie ich berufstätig, also jetzt nicht in der Selbstständigkeit, sondern wie ich noch angestellt war, bin ich sehr, sehr viel geschwommen, weil mir das Wasser einfach gut durch den Alltag getragen hat und vor allem gut in einen Tag hineingetragen hat, weil ich bin immer in der Früh geschwommen. Also Wasser ist für mich ganz ein großes Thema.
Das klingt toll, also ich kenne das auch sehr gut, aber dass man gleich in der Früh schwimmen geht, sozusagen, um in den Tag zu starten und sozusagen eigentlich so ins Fließen zu kommen. Und ja. Womit hat das was für dich zu tun gehabt, dass du das sozusagen so integriert hast in deinen Tagesablauf?
Es war zuerst eine organisatorische Entscheidung, weil ich habe damals als Pressereferentin gearbeitet und habe sehr viele Abendveranstaltungen gehabt. Und eine sportliche Betätigung, weiß man, beginnt sie nur gut zu etablieren oder auch die positive Auswirkung beginnt sie nur dann zu etablieren, wenn ich es halt regelmäßig mache. Und abends habe ich keine Regelmäßigkeit zusammengebracht, weil einfach einmal war die Veranstaltung, dann war die Veranstaltung. Und so hat das begonnen, dass ich mir gedacht habe, wie kann ich das jetzt besser in meinen Tag integrieren, dass es tatsächlich eine Regelmäßigkeit gegeben ist. Und da ist der Morgen dann irgendwie so entstanden. Mir hat es ursprünglich unglaublich davor graust, muss man fast sagen, auf Steirisch, in das Wasser zu gehen in der Früh, weil ich bin absolut kein Morgenmensch. Und es war schon eine Riesenüberwindung. Also es war dann auch so, dass ich in einem Schwimmbad da geschwommen bin, wo um 8 Uhr Schüler kommen sind. Und da war dann einfach Rambazamba und es war sehr laut. Und das habe ich gar nicht mögen, weil ich wollte einfach, also ich liebe Schwimmen wegen diesem meditativen Zustand, in dem man da kommt. Und das ist halt dann, wenn so drumherum so wahnsinnig laut ist, nicht gegeben. Also war es klar, dass ich vor den Schülerinnen und Schülern im Schwimmbad sein muss. Und dann war es so, dass ich von 7:30 bis 8 geschwommen bin. Also ich bin um 7 aufgestanden, habe nur ein Glas Wasser getrunken zu Hause, bin mit dem Radl hingefahren und bin ins Wasser gegangen, ohne groß drüber nachzudenken. Und die ersten 2 Längen waren furchtbar schwierig, grausam. Jedes Mal habe ich mir gedacht, warum tue ich das? Es war mal kalt, gerade im Winter, also du gehst dann ins Wasser ein, es war furchtbar. Aber dann ab der 3. Länge habe ich zum Lieben begonnen. Und das Schöne am Schwimmen ist einfach, dass also ich kann auch tendenziell sehr, sehr schlecht schlafen, schon mein ganzes Leben lang und oft dann einfach so wahnsinnig viele Gedanken schon in der Früh da gewesen, was wird der Tag bringen und wie werden wir das angehen und wie tun wir das. Und durch das Schwimmen hat sich einfach das alles geklärt. Und das sehr, sehr Schöne war, dass ich ja auch tendenziell zu viel denke oder eben selten so einen ruhigen, friedvollen Geist habe. Und das ist im Wasser war der Fall, weil durch dieses Schwimmen, diese sehr gleichmäßige Bewegung, ich bin hauptsächlich unter Wasser geschwommen und einfach nur eher so fürs Atmen aufgetaucht, ist es einfach so, dass die Gedanken kommen und sie gehen. Also es ist so, die kommen und ich habe mir das dann einfach wirklich so bildhaft vorgestellt, die fließen dann aus der Stirn raus und ins Wasser hinein. Und wenn ich dann das nächste Mal, also wenn ich gewendet habe und das nächste Mal bei der Stelle zurückkomme, hat sich es verdünnisiert. Also der Gedanke ist im Wasser aufgelöst worden. Und das habe ich so geliebt, das habe ich dann auch noch perfektioniert, indem ich bei jeder Länge und bei jedem Tempo, das ich geschwommen bin, immer gesagt habe, eins oder zwei. Mhm. Zwei, und durch das habe ich das Denken noch mehr verhindert. Also mich hat das Wasser wirklich so schön einerseits durch die körperliche Bewegung in den Tag gebracht und um auch ja klar und fokussiert den Tag beginnen zu können, und dafür müssen ja die Sinne wach sein, und gleichzeitig hat es meinen Geist total beruhigt und eben auch wieder wie den Körper fokussiert und geklärt. Das kann Wasser, finde ich, ja.
Mhm, auf jeden Fall, ja, das sehe ich auch so. Das heißt, du hast es eigentlich geschafft, so, weil du gesagt hast, du hast oft auch nicht so gut geschlafen, dass die in der Früh schon sehr viel im Außen beschäftigt hat.
Ja.
Das sind ja diese Gedanken, oder? Genau. Dass man einfach versucht, Eindrücke oder Dinge, die im Außen passieren, dann zu verarbeiten. Und die sozusagen, wenn man die verarbeiten kann und es kommt diese Klarheit, das hast du übers Wasser geschafft.
Ja, das genau.
Klare Wasser.
Und das war halt damals auch mein Job. Also ich war Pressereferentin und dieses Leben wird von außen gemacht. Denn also entweder schreiben die Zeitungen, also es waren damals noch die Nullerjahre, da hat es die sozialen Medien in der Form noch nicht gegeben und alles ist über Printmedien gesteuert worden. Also entweder fragen sie etwas an oder wollen über irgendein Thema Informationen haben, oder eben es erscheint dann irgendwas in einer Zeitung und man ist mal mehr und mal weniger zufrieden. Das heißt, man ist permanent im Außen und man ist weniger im Agieren als mehr im Reagieren. Natürlich tut man auch selber Themen vorlegen und auflegen, aber sicher zwei Drittel meiner beruflichen Zeit war eher die Reaktion auf etwas, was gerade passiert ist. Und da natürlich verliert man dann selber den Fokus oder ist halt immer nur im Abarbeiten dieses Außen. Und wie du richtig sagst, war das dann, oft war ja dann die Nacht eher noch der Abschluss des vorigen Tages, weil das einfach weitergearbeitet hat. Und um dann den neuen Tag fokussiert zu beginnen, hat das Wasser geholfen, eben in diese Klarheit zu kommen und einmal das Alte aufzulösen und dann eventuell so ein bisschen eine Idee zu entwickeln im Wasser, was kann der neue Tag jetzt bringen oder wie gehe ich mit einer Anfrage, wo ich weiß, das wird jetzt ein Thema werden, um.
Mhm.
Und ich bin immer so, also ich bin genau eine halbe Stunde geschwommen und das war dann, je nachdem, wie ich halt gerade in der Kondition war oder wie ich geschlafen habe oder wenig geschlafen habe, bin ich meistens so zwischen 40 und 45 Längen geschwommen. Und also diese halbe Stunde war genau richtig für mich, um erstens einmal in diesen Frieden zu kommen, aber gleichzeitig bin ich auch jemand, das ist halt auch der unruhige Geist, eine ungeduldige Person, darüber hinaus hätte ich mich fadisiert. Das war für mich einfach genau die richtige Länge.
Ja, ich finde das voll interessant, dass du gesagt hast, du hast genau 30 Minuten und dann schaust mal, was du in der Zeit schaffst.
Genau.
Das ist irgendwie so schon auch was ein Mann heute gibt und auch zeigt, wie ist man jetzt eigentlich so drauf gegangen, nur dazu.
Genau.
Außer, dass man sehr viel klärt und was macht, was man jeden Tag macht oder sehr häufig auf jeden Fall, regelmäßig.
Und gleichzeitig aber kein Wettbewerb. Also das war mir wichtig. Ich habe es nie als körperliches Training angesehen. Es ist einfach eine körperliche Bewegung. Aber obwohl ich schon eine ehrgeizige Person bin oder damals vor allem auch noch, ich meine, das ist jetzt schon recht lange her, dass ich diese Regelmäßigkeit beim Schwimmen gehabt habe, aber damals sehr ehrgeizig war es mir immer wichtig, dass das jetzt kein Wettbewerb ist, weil mein Tag ja sowieso sehr wettbewerbsorientiert war, sondern einfach, wie du sagst, eine Struktur gibt, einen Halt gibt, einfach eine Zeit definiert, in der ich jetzt im Wasser bin, aber eben nicht jetzt da groß da in irgendwelche Zeiten, die man da mitstoppt oder so. Mhm. Das hätte es mir wieder total vergelt.
Mhm. Aber würdest du auch sagen, du hast geschafft, auch ein gewisses Gefühl wieder zurückzuholen, weil du zuerst den Wörthersee erwähnt hast. Und da hast du ja wahrscheinlich schon diese, der kann ja schon sehr viel Ruhe ausstrahlen und kann sehr inspirierend sein. Also, dass du irgendwie über das Wasser geschafft hast, da so einen Zustand für dich herbeizuführen, den du vielleicht kennst aus deiner Kindheit, der dir gut dann hat, wo du gewusst hast, du bist bei dir.
Genau. Ja. Also das war zum einen der Wörthersee, aber das war auch sehr stark die Erinnerung an das Schwimmbad aus der Kindheit, also neben dem ich aufgewachsen bin, weil so die letzte halbe Stunde, das waren ja damals die 80er Jahre, wo ich in diesem Schwimmbad war, da haben die Schwimmbäder ja nur bis 18 Uhr offen gehabt. Und halb sechs oder spätestens um 5 Uhr, halb sechs sind alle heimgegangen, weil da war die Jause. Und dadurch, dass ich ja so noch neben gewohnt habe, bin ich also bis zum Anschlag im Wasser geblieben. Und die letzte halbe Stunde war immer sehr ruhig, das Wasser. Also kaum Wellengang, niemand ist mehr gesprungen. Keiner ist mehr vom Trampolin eingekupft und da bin ich sehr oft im Wasser getrieben und habe einfach in diesen Abendhimmel oder in diesen beginnenden Abendhimmel reingeschaut. Und das hat mir schon, obwohl ich im Wasser war, Erdung gegeben oder sagen wir mal so Verbindung mit mir selbst. Und im Wörthersee war das schon ein Stückchen weiter. Also ich betrachte mich ja als einen Wörthermenschen, der dann eben von diesem Wörterwasser so ja wohlwollend aufgenommen worden ist. Meine Verwandtschaft lebt in Reifnitz und die haben halt so ganz einen kleinen Platz gehabt, direkt am See für ihr Segelboot. Und die Erinnerung war eher so die, dann auch so ja später Nachmittag, früher Abend mit dem Boot raus auf dem See und irgendwo Richtung Maria Wörth drüber und dort dann reinspringen. Und das hat mir schon wahnsinnig viel Überwindung gekostet, in dieses, der Wörth, das ist ja relativ tief, in dieses tiefe Wasser reinzuspringen, nicht zu wissen, was es ist. Dann natürlich auch die Tiere habe ich so vom Chlorwasser nicht gekannt. Mhm. Oder auch Astwerk oder Blätter, die dann noch am Sturm oder am Gewitter dort unterwegs waren. Und das ist schon so eine sehr starke Vertrauenssache gewesen. Aber dann in diesem dunkler werdenden Wasser mehr oder weniger zu dümpeln. Also dort haben wir uns einfach um das Segelboot herum aufgehalten und haben halt ein bisschen gespült im Wasser oder eben auch getrieben. Geschwommen sind wir dann eher wirklich vom Segelplatz weg hinaus. Aber wenn wir rausgefahren sind mit dem Boot, waren wir eher nur im Wasser treibend oder haben vielleicht auch, habe ich auch starke Erinnerungen, eher, also ich habe gern die Hand reingehalten, immer wenn wir mit dem Boot gefahren sind, habe ich immer die Hand mitfahren lassen. Und diese Weichheit des Wassers, das hat mir einfach sehr, sehr positiv berührt. Ja. Das Wasser, das den Körper so umfließt und aufnimmt und ja, ihn trägt.
Ja. Und so eine starke Naturverbundenheit, die man da dann spürt, gell?
Total. Also ich bin ja dazwischen dann sehr viele Jahre gar nicht in echtes Wasser gegangen. Also sehr stark in Chlorwasser und irgendwie ist mir das dann so, da habe ich dann auch so eine Phase gehabt, wo ich regelrecht Angst gehabt habe vor so echtem Wasser. Ich glaube, wegen der Tiefe einfach. So diese Tiefe von einem echten Gewässer, ob das jetzt einfach der See ist oder das Meer oder der Ozean. Die Tiefe eines Wassers hat mich schon phasenweise sehr, sehr beunruhigt. Es war vielleicht, kann mich erinnern, ich war einmal mit meinem damaligen Freund in Griechenland und wir sind da so von einem Ausflugsboot zu einem sehr einsamen Strand hin geschwommen und da war so der Moment, wo das Boot relativ weit draußen am Meer also gestoppt hat und das hat geheißen, wer jetzt will, kann da reinspringen und rüberschwimmen. Und mein damaliger Freund war so ein wahnsinniger Sportfritze und ist gleich mal reingejumpt gerade und hat mich überhaupt nicht gefragt. Und ich habe einfach so in der Reaktion des Nachmachens bin ich nachgesprungen. Und das war dann schon, ich bin dann sehr tief runtergekommen und habe dann sehr weit reinschwimmen müssen. Und obwohl ich sehr gut schwimmen kann, war das etwas, wo ich wahrscheinlich zu weit über die Grenze hinausgegangen bin und dann ein bisschen für eine gewisse Zeit sehr ja, unangenehm geprägt war von dieser Tiefe. Und wie gesagt, bin dann sicher 15 Jahre mindestens nicht in echtes Wasser reingegangen. Und wieder der Wörthersee hat mich gerettet. Also ich habe dann zwischenzeitlich mit meinen Cousinen auch weniger Kontakt gehabt, wie das halt so ist. Also die waren ja dann auch in aller Welt verheiratet. Und jetzt seit ein paar Jahren haben wir wieder engeren Kontakt. Und das war halt immer das Thema, komm runter im Sommer zum Wörthersee und wir gehen schwimmen. Und die haben es einfach nicht gelten lassen, dass ich gesagt habe, ich gehe nicht rein. Und ihre Kinder, also die haben alle beide Kinder und die eine hat drei Buben und die sind halt nur im Wasser gewesen und die andere hat zwei Mädels und es hat sich halt das Treffen im Wasser abgespielt und irgendwann war klar, ja, ich muss da jetzt reingehen. Und dann habe ich schon gemerkt, wie du sagst, dass dieses echte Wasser, also jetzt nicht Chlorwasser in einem begrenzten Rahmen, weil du weißt, wo das Becken aufhört und endet, sondern einfach dieses echte Wasser, dass das wie unglaublich viel Kraft einen das geben kann, wie einen das mit einem selbst verbindet, wie einen das trägt. Und so nah am Wasser dran sein war dann auch so schön, weil ich habe es ja immer nur vom Boot gekannt mehr. Mhm. Oder schon von so kleinen Schinakeln, wenn du halt, was weiß ich, da ein Tretboot ausborgst oder so. Oder irgendein Elektroboot. Aber dann wieder mit dem Kopf so nah am Wasser und im Wasser zu sein, ich bin noch nicht völlig angstfrei. Also ich erschrecke mich immer vom eigenen Schatten manchmal, weil ich relativ oft, also eher so also wenn die Sonne halt nicht mehr so knallt, reingehe. Aber das kommt wieder, ja. Mhm. Das hängt wahrscheinlich auch mit dem Vertrauen ins Leben zusammen. Jetzt bin ich doch, ich bin schon länger auf der Welt und habe natürlich auch nicht nur positive Erfahrungen gemacht. Und das kennt, glaube ich, jeder Mensch, dass man zwischenzeitlich einmal so das Vertrauen ins Leben verliert. Und das war bei mir immer 1:1, wenn ich Vertrauen ins Leben verliere, verliere ich das Vertrauen ins Wasser. Mhm. Und ich habe jetzt aber auch gemerkt, dass mir das Wasser und auch dieses, ja dann, also mit Schützenhilfe meiner beiden Cousinen, eine links, eine rechts, wird das herausgeschwommen. Mhm. Wie das dann, also wo ich dann, ach so, diese Strömungen, die man halt unten spürt und dann gibt es plötzlich eine Warmwasserströmung und also ich habe wahnsinnig gequietscht. Und war wahnsinnig aufgeregt beim ersten Mal, aber habe dann jetzt, also jetzt in diesem Sommer war dann das zweite oder das dritte Mal, wo ich dann so, also wo es dann kein Thema mehr war.
Ja.
Schon ein bisschen so, aber eher so, wo sind die Motorboote und wo ist der Dampfer?
Ja, also wie du sagst, ich glaube, das kennen schon einige, diese Gegenpole. Das Wasser ist einfach was sehr Mächtiges.
Extrem mächtig, ja. Extrem mächtig, ja.
Ja,
und das merkt man im Ozean dann, ja.
Ja, oder auch in einem See. Also ich glaube, ja, das kann man sehr, sehr, sehr oft merken. Und das zeigt uns dann auch sehr viel über unser Leben auf, so wie du das jetzt ja schön gesagt hast. Das finde ich voll spannend, dass du das jetzt auch erwähnt hast, dass das dann für die, wenn du weniger Vertrauen ins Leben gehabt hast, dann vielleicht dir auch nicht so leicht dann hast, ins Wasser zu gehen. Mhm. Und es ist schon auch eine große Unbekannte in einer gewissen Weise.
Total große Unbekannte, ja. Und es ist wirklich diese Naturgewalt oder Naturmacht oder Naturkraft, um das jetzt möglichst neutral auszudrücken. Und mit zunehmendem Alter, also als junger Mensch, glaubt man natürlich, man ist unsterblich. Das glaube ich jetzt auch noch in gewisser Hinsicht. Nur eben das Leben hat schon ein paar Sachen geschickt und dann dieses in dieses Wasser gehen und dieses Vertrauen jetzt da wieder aufbringen und zu spüren, dass es einfach etwas gibt, was halt so viel größer ist als man selbst. Und ob das jetzt nur dieser See ist und dieses Wasser oder ob es eben sowas ist wie irgendwer oder irgendetwas, das das Leben lenkt und dann halt gewisse Aufgaben schickt oder Schicksalsschläge oder was auch immer, dann das ist natürlich das, was das Wasser wunderbar widerspiegelt.
Ja, das ist ein großer, großartiger Spiegel, ja, für uns. Und da fällt mir jetzt noch was ein, ich möchte mich beziehen auf was du vorher schon gesagt hast. Dir hat das Schwimmen in der Früh auch geholfen, wieder ins Agieren zu kommen und nicht zu reagieren. Also es hat sozusagen dich in eine klare Bahn gebracht, dass du das wieder besser umsetzen kannst, was dich antreibt vielleicht. Ja. Und da sind wir gleich bei einem Punkt, der mich sehr interessiert. Wie bist du jetzt an diesen Punkt gekommen oder wie ist dein Weg dann weitergegangen, dass du jetzt sozusagen das machst, was du machst?
Ja, sowas kündigt sich natürlich immer an.
Ja.
Es kündigt sich über Monate an und in der Betriebsamkeit des Alltags erkennt man natürlich die Zeichen nicht immer. Und ich habe gerade vorhin die Weihnachtskarte abgeholt oder eine Karte abgeholt von einer Druckerei, wo draufsteht, erkenne die Zeichen. Also das ist für mich ein großes Thema, Zeichen zu erkennen, weil das Leben schickt die Zeichen, man muss sie nur erkennen. Und diese Zeichen, dass dieser Job zu Ende war, das habe ich jetzt nicht im Wasser bekommen, sondern in den Bergen. Ich war im Himalaya wandern mit meinem Mann und einer Gruppe und in diesem Gehen, das ist eben auch eine andere Art von Bewegung, aber das ist ja ähnlich wie beim Wasser eine sanfte Bewegung. Das Schwimmen ist ja auch, also eher, also so wie es ich betreibe, eher was Meditatives und Kraftvolles, aber trotzdem eher sehr Bewusstes und so ist es auch beim Gehen. Bei diesem Gehen ist mir einfach bewusst worden, dass ich von dem, was mich ausmacht und was ich auch vielleicht beruflich machen will, schon sehr weit entfernt war. Und vielleicht ist das auch dadurch, dass ich halt so weit im Nordindien unterwegs war, wenn man so weit weg von zu Hause ist, sieht man das halt, was sonst so nahe vor der Nase klebt, sehr klar.
Ja.
Also es war irgendwie bei diesem Gehen ist das ganz bewusst rausgekommen und ich bin dann auch krank geworden und habe da so wirklich so ein magisches Erlebnis gehabt, wo ich dann an einem Abend so ein sehr hohes Fieber gekriegt habe und mir raufgefiebert habe. Und bin dann zu einem Amchi gekommen. Das war in Ladakh in Nordindien und die Amchis sind so eine Kombination aus Ärzten und Pharmazeutiker, also soweit ich weiß, immer Männer. Und also die stellen auch ihre Medizin selbst her.
Mhm.
Und ich habe ganz schwere Angina gehabt. Und ich glaube, es war wirklich dieses nicht aussprechen können, dass dieser Weg zu Ende ist.
Mhm.
Und der war wirklich so, das war ein buddhistischer Mönch, der mich gar nicht untersucht hat, der von vornherein, wie ich zu ihm gekommen bin, und ich bin circa so 1,5 Meter von ihm entfernt gesessen, hat er seine Hand auf die linke Halshälfte gelegt und hat mir gesagt, was weh tut bei mir, ohne dass ich den Hals geöffnet habe. Und genau das war es. Wir haben uns nur über Blicke verständigen können. Er hat mir 3 harte Kugeln gegeben, die hat er mir eingeschärft, soll ich dann erst quasi in der Unterkunft einnehmen. Und ich habe die eingenommen und mir sind wirklich wie auf Knopfdruck die Kräfte total in den Keller gerasselt. Ich habe zum Wannen angefangen, ich habe zum Fiebern angefangen und also mein Mann war sehr besorgt, weil wir dann doch da irgendwo im Himalaya waren, weit entfernt von irgendwelchen medizinischen Versorgungsstationen, wie wir sie halt aus Europa kennen.
Mhm.
Aber das war einfach nur diese Kündigung auf die Welt zu bringen. Das war einfach eine Geburt. Und ich habe dann nach 3 Stunden war das vorbei.
Wow.
Ja. Das war vorbei. Also das Warnen war vorbei. Das Fieber war abgeklungen. Ich habe am nächsten Tag dann auch wieder wandern können. Und ich habe dann einfach gesagt, kündig. Und so war es dann. Also ich bin dann zurückgekommen. Das hat 21 Tage gedauert, diese Wanderung. Ich bin dann zurückgekommen. Und das war Gott sei Dank gleich am Anfang, so in den ersten, 3-4 Tagen circa. Es war der schönste Urlaub meines Lebens, weil ich total frei war, weil ich gewusst habe, es ist was zu Ende und ich gehe jetzt in irgendwas Neues hinein. Und das hat dann aber ein bisschen gedauert, auch wieder, weil ich mit Veränderungen immer nicht immer so leicht tue. Also ich kann es dann zwar ich spreche sehr klar aus, bin dann auch da relativ kompromisslos, bin dann also gleich aus diesem Job rausgegangen, habe wahnsinnig viele Überstunden gehabt und war dann, glaube ich, noch, ja, wenn überhaupt 2 Wochen. In der Arbeit, um einfach so ein bisschen eine Übergabe vorzubereiten an meine Nachfolgerin, die dann, also meine Assistentin einfach geworden ist, von dem her war das auch relativ klar. Und habe dann aber so ein gutes Jahr gebraucht, um zu überlegen, was ich tue. Und das hat sich irgendwie nicht gezeigt, weil das, was ich davor gemacht habe, diese Pressearbeit, wollte ich auf keinen Fall weitermachen, weil mir die Tiefe gefehlt hat.
Ja.
Da sind wir wieder beim Wasser, also und vielleicht auch bei meinem Skorpion. Also es ist sehr skorpionisch, Tiefe haben zu wollen. Und in der Pressearbeit hat man keine Tiefe, sondern die wird ja von den Menschen gemacht, die das inhaltlich arbeiten. Und ich habe das einfach vermittelt nach außen. Und ich wollte einfach irgendetwas finden, weil Vermittlung ist mir extrem wichtig, deswegen schreibe ich jetzt ja auch Bücher. Und gleichzeitig mag ich aber selbst auch inhaltliche Arbeit betreiben. Es hat einfach eine Zeit gedauert, um das herauszufinden. Und am Anfang habe ich einfach auch mal schlafen müssen, mich ausschlafen und war sehr viel schwimmen. Da war ich dann tagsüber schwimmen und da habe ich dann auch gemerkt, dass ich also schon so circa meine 40 Bahnen gezogen bin, aber danach dann sehr viel im Wasser getrieben. Also ich war damals in einem Schwimmbad, das oben eine Glasdecke hat und da war halt dann, das war dann Winter und da war die Sonne dann relativ schnell mal direkt über einem. Und dann auch wieder schreien über einem drüber hinweg. Und die Sonne direkt auf das Wasser, das kannte ich nicht, weil ich davor ja immer nur in der Früh geschwommen bin. Und bin dann oft in diesen Sonnenpfützen da im Wasser so getrieben. Und ich glaube, ich habe das braucht, diese sehr sanfte Bewegung, um schon langsam in das einzuschaukeln, gell?
Ja.
Wo ich jetzt bin. Und letztendlich dreht sich bei mir jetzt alles um die Wörter. Also ich bin eine Frau des Wortes, ich habe ja Germanistik studiert. Und schreibe jetzt Bücher, habe viele Jahre lang als Texterin gearbeitet und mache sehr, sehr viele Textworkshops, meistens so als Inhouse-Schulungen in Unternehmen, aber zum Teil auch öffentliche oder habe viele Jahre für Bildungsinstitutionen Textworkshops umgesetzt. Ich richte Hotelbibliotheken mit Büchern ein, mache Schreibretreats. Das ist so etwas, was jetzt wieder neu an Veränderungen gerade sich herauskristallisiert. Mhm. Selbstständigkeit ist natürlich, und das ist jetzt genau 16 Jahre, ist natürlich immer sehr stark von Veränderungen geprägt und auch von mir initiiert. Wenn ich merke, das Thema ist zu Ende, dann ist es zu Ende. Mhm. Und interessanterweise ist auch das Schwimmen, also das war dann dieses Schwimmen in diesem Schwimmbad, in diesem Chlorwasser, in diesem sehr, also ich mag auch sehr gerne diese Alubecken, weil die einfach auch so ein bisschen immer so Reflexionen haben.
Ja.
Und ich sehr gerne einfach das Wasser beobachte beim Schwimmen und die Lichtreflexionen. Das habe ich dann noch so in diesen ersten ein, zwei Jahren der Selbstständigkeit durchgezogen, aber es war wirklich ein eher Durchziehen. Ich habe dann gemerkt, das wird mir zu eng da. Und auch dieser fixe Plan und dieses Fix in der Früh, mein Leben wollte weiter flexibler, freier werden.
Mhm.
Und dann habe ich halt angefangen, immer zu anderen Terminen und anderen Zeiten schwimmen zu gehen. Und durch das, und das war damals im Angestelltenverhältnis schon noch die richtige Einschätzung, dass es schon so ein Ritual braucht mit einer gewissen Uhrzeit, die konnte oder wollte ich nicht mehr einhalten. Und so hat das Schwimmen aufgehört und ist jetzt durchs Gehen ersetzt worden. Also ich gehe jetzt extrem viel.
Mhm. Ja. Ich habe jetzt gemerkt, jetzt während ich dir zuhöre, da beim Erklären, wie jetzt da was das Wasser so mit dir gemacht hat und das Schwimmen in der Früh und wie du das beschrieben hast, ich kann mich da recht gut auf meinen Körper verlassen, ich kann das recht gut nachfühlen, wenn jemand was beschreibt und erzählt. Und ich habe das jetzt richtig, zuerst habe ich die ganze Zeit so ein Lächeln. Ich bin da gesessen, habe immer so gelächelt, habe mich erinnert, ja, wie das so ist, wenn man als Kind schwimmen geht und man will nicht aus dem Schwimmbad und das holt dann wer raus. Und dann aber auch diese Szenen, wo man merkt, man ist da in einem sehr großen Gewässer, wo man nicht genau weiß, das man einfach nicht kennt.
Genau,
das eben in einer gewissen Weise unbekannt ist und wie sie das anfühlt. Und jetzt habe ich richtig gemerkt, wie du das beschrieben hast, dass du dann die einfach treiben hast lassen, bis zum Fließen angefangen hat.
Genau.
Also das spürt man richtig. Also auch da so in der Heusgegend auf einmal bist jetzt ja im Fluss.
Ja, das stimmt sicher. Also ich glaube schon, dass ich davor weniger im Fluss war, auf alle Fälle. Also ich habe das damals aufgebaut, diese Pressestelle, und das war wahnsinnig intensiv. Also ich habe manchmal 14 Stunden da gehabt.
Mhm.
Und um das durchzustehen, musste ich sehr kontrolliert sein.
Mhm.
Also ich habe schon so ganz fix mich halten müssen. Und wahrscheinlich hat damals dieses Wasser, also das Schwimmen, dann doch diese Bewegung reingebracht, die ich als Mensch brauche.
Mhm.
Und jetzt in der Selbstständigkeit bin ich schon sehr im Fluss, das stimmt. Der Fluss ist nur manchmal etwas schneller als ich. Also ich wohne ja direkt an der Mur und auch so bewusst, also ich mag das ganz gern, so dieses, ja auch das fließende Gewässer, obwohl das schon tendenziell natürlich Unruhe reinbringt, weil es hört ja nie auf.
Mhm.
Aber gleichzeitig ist es halt so klassisch dieses auch das Symbol des Lebensflusses oder des Textflusses.
Mhm.
Ach, diese berühmte Textpassage da vom Buch Siddhartha vom Hermann Hesse, wo dieses Wasser, also es hört nie auf, es fängt nie an, es fließt einfach.
Mhm.
Es fließt, oder auch dieses berühmte Pantarei, also es fließt immer, alles ist in Bewegung. Das ist mir extrem wichtig und das initiiere ich sehr stark. Und ich glaube, meine Intuition oder diese innere Weisheit, die ja jeder Mensch hat, die weiß ganz genau, wo sie hin will und was jetzt diese neuen Stationen sind. Aber halt der Kopf und natürlich auch die Kontrolle, oder sagen wir so, die Businessfrau oder die Unternehmerin sperrt sie dann manchmal oder wehrt sich, mit etwas mitzugehen. Und manchmal ist mir vielleicht auch das Tempo zu viel. Das sind dann meistens die Zeiten, auch, wo ich sehr schlecht schlafe. Da merke ich dann schon, dass ich selbst jetzt wieder eine Veränderung initiiert habe, die da ist, ja, aber die vielleicht noch nicht ganz so weit war, dass sie vom Inneren ins Äußere übertragen wird. Also vielleicht hätte ich gewisse Veränderungen noch eine Zeit lang in mir fließen lassen sollen. Das ist ja das Interessante, dass das meistens so im Inneren irgendwo so tief unten drinnen im Bauch fließt da irgend so etwas. Und es dauert dann einfach, bis das nach oben drängt. Und ich glaube, dadurch, dass ich eine sehr starke Intuition habe und eine sehr starke Hochsensibilität habe, spüre ich das schon sehr schnell, dass da unten was fließt. Und vielleicht bin ich einfach auch zu ungeduldig, das Abwarten oder zu lassen, noch diesen Fluss und zu vertrauen, dass der dann nach oben kommt, wenn es passt. Also ich hole das dann meistens zu früh nach oben.
Ja, wobei wahrscheinlich, also ich weiß es nicht, wie das jetzt bei dir genau ist, aber man hat halt einfach so Phasen der Veränderung, die man durchmacht. Gell? Manche Phasen sind halt länger und kürzer und ganz wahrscheinlich darf man diese Phasen einfach jedes Mal durchmachen, gell? Wenn man dann eher in so einem Trauerzustand ist jetzt zum Beispiel.
Genau, natürlich, man muss dann einfach das trauern können und ich tue mir dann nicht immer leicht, gleich sofort wieder mit dem Fluss des Lebens mitzugehen. Mhm. Aber vielleicht ist das so, wie du das gerade schön beschrieben hast, auch normal, dass das vielleicht so kleine Sandbänke sind.
Ja.
Oder so große Felsen, in denen man jetzt im Fluss einmal kurz innehalten muss und vielleicht sich auch erholen.
Ja.
Weil also der Lebensfluss und auch der Textfluss, die sind ja auch anstrengend. Also Bewegung ist ja auch anstrengend. Also auch wenn das Leben so seine eigene Dynamik hat, aber manchmal strampelt man ja noch mit, weil man glaubt, man muss ja noch mehr Dynamik reinbringen. Und das muss man manchmal vielleicht eben innehalten, um erstens dem auch etwas in Würde gehen zu lassen.
Mhm.
Das bedeutet vielleicht einfach auch, ein bisschen zu trauern über etwas oder einfach auch nochmal bewusst zurückschauen, warum lasse ich das jetzt zurück? Gibt es etwas davon, das ich vielleicht doch mitnehmen will, jetzt in einer anderen Form? Gell?
Mhm.
Vielleicht ist es so schöner gesagt, wie du sagst, dass ich da wieder schon zu ungeduldig mit mir bin und dass das am Anfang noch normal ist, dass dieses neue Gewässer, in das man dann nach seiner Lebenskreuzung kommt, eben noch diese Sandbänke bereithält, um ein bisschen innezuhalten, um sich zu erholen oder auch zu fühlen, ob es passt.
Ja, und das ist, also da kommen wir mal jetzt ja auch schon zum Textfluss und zu den Wörtern, die man gern verwendet. Und was mir aufgefallen ist in meiner Arbeit, und ich habe ja viel mit Menschen in Veränderung zu tun, ist einfach dieses Wort begleitet mich jetzt schon mehr und mehr und so intensiv und es kristallisiert sich heraus, dieses Wohlwollen und sich selbst gegenüber wohlwollend sein.
Ja.
Genau für das.
Mhm. Sehr schön
was
gesagt.
Du gerade beschrieben hast.
Sehr, sehr schön gesagt, weil da gibt es ein ganz ein wichtiges Wort, das für Schreiben ganz wichtig ist, aber wahrscheinlich für jede Art von kreativen, künstlerischen Ausdruck eine Rolle spielt, und zwar ist es das Wort Ja.
Mhm.
Eben genau dieses Ja zu mir sagen, eben wie du sagst, dieses Wohlwollen. Der Textfluss unterbricht sich meistens, wenn ich zu stark kontrollieren will, was kommt.
Mhm.
Wenn ich mir denke, das passt nicht, was ich schreibe, das klingt nicht gut, das ist holprig, was wird die Person XY sagen, wenn sie das so liest?
Mhm.
Also wie es bei mir ist, wenn ich gerade für andere Leute schreibe. Und das kann man dann im zweiten oder dritten Schritt, wenn man etwas überarbeitet, schon einschalten, quasi diese innere Stimme. Aber im ersten Moment ist es einfach wichtig, diesem Textfluss zu folgen und einfach dieses Ja zu sagen, Ja zu den Gedanken, die mir kommen, Ja zu meinen Formulierungen, jetzt bei mir beispielsweise. Aber bei einem anderen kreativen Ausdruck Ja zu diesem Ausdruck, den ich gerade habe. Also zu dieser Bildsprache beispielsweise, wenn ich fotografiere oder zu einer Farbe, wenn ich male. Einfach Ja zu dem sagen, was kommt. Denn ich glaube schon, dass Kreativität und Kunst, die sind, also Kreativität ist auch erforscht, es gibt die Kreativitätsforschung, aber es bleibt immer irgendwo so ein leichter Mythos übrig, weil das halt der Mensch ist. Und das ist genau dieses Unberechenbare, das ist genau, das ist das, was uns von der künstlichen Intelligenz unterscheidet. Die menschliche Intelligenz ist immer auch etwas, was unberechenbar ist. Und das ist sowas wie eine innere Weisheit, ein inneres Wissen, das mich wohin führt. Und die KI, also gerade jetzt was beim Text betrifft, ist ja immer eine Wahrscheinlichkeitsrechnung. Also sie nimmt immer das, was das Wahrscheinliche ist.
Mhm.
Und der Mensch aber nimmt ja sehr oft auch etwas Unwahrscheinliches. Oder im Sinne von etwas, was vielleicht jetzt nicht im ersten Moment dazu passt.
Ja.
Und genau das ist das ja oft, was dieser positiv gemeinte Störfaktor ist. Etwas, was einen aufweckt.
Mhm.
Also wenn ich jetzt mit einem Text konfrontiert bin oder wenn ich eine Fotografie oder ein Bild anschaue, dann ist es ja meistens dieser kleine Moment, wo du denkst, da ist was anders oder das berührt mich. Also es braucht so einen kleinen Aufwecker. Und der entsteht dann, finde ich, also hat meine Erfahrung gezeigt, wenn ich nicht zu viel denken tue, sondern wenn ich diesem Textfluss folge. Weil das ist ein Wahnsinnsphänomen, das ich extrem liebe und mich immer nach so vielen Jahren Schreiben fasziniert, dass der Textfluss wirklich diese eigene Dynamik hat.
Mhm.
Ich muss einfach mal anfangen und schreiben und der zieht einen dann weiter.
Ja.
Und es ist großartig.
Ja, ich glaube da das. Also ich habe mir jetzt zuerst gerade gedacht, bevor du das gesagt hast, ja ich für mich, ich liebe ja diesen fließenden, gesprochenen Dialog. Oder überhaupt Ja, so wie jetzt. Aber wie kommt man jetzt in das, was du jetzt gerade beschrieben hast, so wie du sagst, das liebst du, diese Texte, und da bist du ja sehr vielseitig, so wie du gesagt hast, du schreibst Bücher, du schreibst aber auch wissenschaftliche Berichte teilweise. Oder?
Eher nicht wissenschaftliche Berichte, also schon jetzt, also wie bei meinem Buch, das heißt 33 Wörter, die dein Leben verändern, da setze ich mich schon intensiv mit der Kraft eines einzelnen Wortes auseinander und beschäftige mich manchmal auch intensiver mit einem Wort. Als Wissenschaft würde ich es jetzt noch nicht bezeichnen, weil ich jetzt nicht in einem universitären Kontext bin, aber es ist auf alle Fälle eine sehr sachliche Auseinandersetzung mit etwas auf einer fachlichen Ebene. Ansonsten schreibe ich halt für Texte, für die Öffentlichkeitsarbeit, für PR, unterschiedlichster Art, Website-Texte, Jahresberichte, sehr viele Magazine für Kundinnen und Kunden, Gästemagazine für Hotels, Regionalmagazine und solche Geschichten.
Und wie kommt man jetzt in diesen Textfluss?
Ja, das sind zwei verschiedene Sachen. Also die Texte, die tatsächlich ein sehr konkretes Ziel verfolgen, also beispielsweise ein Jahresbericht, der jetzt die Erfolge und die Meilensteine eines Unternehmens von einem Jahr zeigt, der hat eben dieses Ziel, ne? Also das ist quasi ein Erfolgsbericht. Und diese Texte, die folgen schon einem Plan, den man sich macht. Also da weiß man dann einfach, das und das ist das Thema, das und das soll drinnen sein, erwähnt sein, die und die Menschen kommen zu Wort. Also da mache ich mir schon so ein bisschen, also ich mache das immer noch analog, weil man ja auch weiß, dass Schreiben mit der Hand die Kreativität anregt und uns sehr gut mit uns selbst verbindet. Ich mache mir einfach auf der analogen Ebene so ein ganz kleines Textkonzept mit so, wie ein roter Faden, mit so Stationen, wo ich weiß, das soll vorkommen. Und dann beginnt man halt. Und beginnen ist immer am besten, sich nicht zu viel denken, sondern ich lege die Finger auf die Tastatur und dann hämmere ich los. Also das Spontane, diese Spontanität auszudrücken, die ist ein super Trick, damit der erste Satz gut wird. Weil sobald wir uns verkopfen, wie kann ich anfangen, wie könnte es gehen, da wird man verkrampft. Also diese einfach sehr spontan den Worten folgen und immer im Hinterkopf behalten, wir leben ja im digitalen Zeitalter, wir können alles sehr, sehr einfach ändern. Und so wie es ist, muss es nicht bleiben. Also das ist so ein super Trick beim Schreiben, immer im Hinterkopf der rettende Gedanke, wenn ich mit etwas nicht zufrieden bin oder es mir nicht so gefällt, ich kann ja eh alles ändern. Ja. Wichtig ist einmal, dass der Textfluss zu Beginn, also zum Fließen beginnt. Und dann, wie gesagt, dann arbeite ich halt so diesen bisschen Spickzettel ab, aber dabei ist es auch wichtig, trotzdem diesen Textfluss lebendig bleiben zu lassen und jetzt nicht nur kontrollieren zu wollen. Es gibt so vier große Schreibtypen im deutschsprachigen Raum, da ist einfach ein wissenschaftliches Konzept dahinter von einem Linguisten, der heißt Hans-Peter Ortner, und einer dieser Schreibtypen ist der Goldgräber oder die Goldgräberin, und das bin ich sehr stark beim beruflichen Schreiben. Das sind die, die sich einfach wirklich einen Plan zurechtlegen. Also um beim Bild des Goldgrabens zu bleiben, ist das die Schatzkarte. Und mit diesem Plan suche ich dann meinen Schatz, also schreibe ich meinen Text. Der große Vorteil dieses Schreibtyps ist eben dieser Plan. Also man ist, böse Überraschungen gibt es selten, weil ich weiß ja, was kommt. Also ich habe mir das ja im Vorfeld alles zurechtgelegt. Aber so ein bisschen das, worauf man achten soll als Goldgräberin beim Schreiben, ist, dass man trotzdem quasi in der Landschaft bleibt. Also nicht nur blind dieser Schatzkarte jetzt folgt, sondern plötzlich war da jetzt ein Felssturz beispielsweise und die kann da nicht gehen, wie meine Karte anzeigt. Da muss ich einfach die Flexibilität haben, diesem Fluss, also auf einer anderen Ebene zu folgen oder der Landschaft auf einer anderen Ebene zu folgen. Und das ist so ein bisschen immer meine Herausforderung gewesen, dass obwohl ich einen Plan habe, sollte der Textfluss lebendig sein, und es passiert garantiert, also bei fast jedem Text, dass der Textfluss dann irgendwo eine Schlaufen macht. Und es fällt ihm dann ein, irgendwo anders mich hinzuführen, und es ist klug, ihm zu folgen. Also es ist auf alle Fälle zielführender und vor allem erfüllender, kreativer und auch einfacher. Diesen natürlichen Fluss, ich meine, das weiß man, wenn man ein Bachbett regulieren will, dann kann er natürlich dahinschießen, aber der entwickelt eine andere Dimension, wenn in seinem natürlichen Fluss ist. Und das ist beim Textfluss dasselbe. Also mein Tipp ist immer, natürlich bei beruflichen Texten einen Plan machen. Also ganz wichtig ist einmal definieren, was soll der Text erreichen? Was sollen die Menschen tun, wenn sie ihn gelesen haben? Sollen sie irgendwas kaufen, sie über anmelden oder etwas in Erinnerung behalten? Aber dann schon ein bisschen so dieses Lebendige des Wassers.
Ja.
Sich an das zu erinnern und dem an Wert geben und dem wirklich zu folgen.
Mhm. Ja, danke für diesen Vergleich jetzt da und auch dieses Bild mit dem Bach, weil wenn man sich eine andere Episode von den Wasserdialogen anhört oder mehrere andere, da wird das auch schon auch wissenschaftlich erklärt, warum das auch für die Natur so wichtig
ist. Genau.
Und in dem Fall ist das passt super. Ja, also du bist eine Goldgräberin.
Ja, also es gibt diese Abenteurerinnen, das sind welche, die gehen ohne Plan ins Schreiben hinein, also auch bei einer wissenschaftlichen Arbeit oder auch beim beruflichen Text. Die sind wahnsinnig flexibel und sind sehr offen für alle Reize. Also das heißt, die sind sehr, sehr unbedarft beim Schreiben und auch immer gut drauf, weil sie interessiert sie einfach immer. Mhm. Die müssen halt ein bisschen so das Ziel im Auge behalten. Mhm. Dann gibt es beispielsweise die Eichhörnchen und das sind die Eichhörnchen, die tun sammeln und springen. Also die tun immer ein bisschen schreiben, ein bisschen was recherchieren und so. Die springen sehr stark zwischen denen hin und her. Mhm. Und ich bin im Beruflichen sehr stark diese Goldgräberin, weil vielleicht ist das auch etwas, was einfach über diese berufliche Erfahrung gekommen ist, dass es Sicherheit gibt, wenn man einen groben Plan hat, wo man hin will. Mhm. Aber bei meinem Buch beispielsweise, bei diesen 33 Wörtern, die dein Leben verändern, da ist es so, dass zu jedem Wort gibt es eben sachliche Infos, warum wirkt es jetzt beispielsweise positiv, warum wirkt es negativ. Und dann habe ich auch so Tipps und Tricks, wie man mit dieser Wirkung umgehen kann. Aber eingeleitet wird jedes Wort von einer Story, also eine fiktive Geschichte, wo ich hoffe, dass man auf einer spielerisch-erzählerischen Art und Weise spürt, was das Wort tut. Und diese Stories habe ich alle ohne Plan geschrieben. Und das war für mich so auch einmal bewusst ein Experiment, zu schauen, wo treibt es mich hin. Mhm. Und ich bin einfach einem Reiz gefolgt. Also ich kann mich erinnern, bei einer Geschichte, zum Wort Ja, lustigerweise, ist die Nebenwohnung saniert worden und es war wahnsinnig laut und es waren halt permanent Handwerksgeräusche und Wand abgeschliffen und so weiter. Und dann ist das die Ausgangssituation. Und da habe ich dann diesen Textfluss wirklich einmal erprobt, was kommt denn so, wenn ich ihn ohne Plan vom Stapel lasse. Und es war für mich eine sehr ungewöhnliche Erfahrung, die mich zuerst verunsichert hat, weil es über Jahrzehnte anders gewohnt war. Und gleichzeitig hat es mich wahnsinnig erfrischt. Mhm. Wahnsinnig erfrischt. Und es sind für mich teilweise sehr schöne Geschichten herausgekommen. Also jetzt ohne, um das so loben zu wollen, schön im Sinne von, dass ich einfach dieses Schreiberlebnis war sehr schön. Mhm. Also wo mich was hingetrieben hat. Und so bin ich dann sehr stark zum Freewriting gekommen. Mhm. Also Freewriting ist die zweite Art, wie man jetzt diesen Textfluss zum Laufen bringt.
Doris, darf ich dir noch kurz was fragen? Weil ich habe jetzt rausgehört, die Goldgräberin, Eichhörnchen.
Die Abenteurerinnen.
Die Abenteurerinnen und da ein viertes ist noch, oder?
Stimmt, die 10 Kämpferinnen sind das. Ja. Die fangen immer wieder von vorne an. Mhm. Das heißt aber nicht überarbeiten. Überarbeiten tun wir alle, also alle diese Schreibtypen. Mhm. Die 10 Kämpferinnen würden jetzt beispielsweise einen Text schreiben. Dann schließen Sie das Dokument, legen es beispielsweise in einen Archivordner und fangen komplett neu an. Mhm. Die sind sehr sportlich.
Okay.
Sehr sportlich beim Schreiben. Sie sind relativ selten. Also sehr häufig sind die 3, die ich erwähnt habe. Also die kommen so alle ungefähr gleich häufig vor. Abenteurerinnen, Eichhörnchen und eben die Goldgraben. Die 10 Kämpferinnen sind ein bisschen seltener, aber es gibt sie, bin ihnen schon begegnet. Der Vorteil ist, dass sie wahnsinnig motiviert sind. Also die haben einfach immer eine Grundmotivation, einen Text zu schreiben und beginnen wieder von vorne. Und es traumatisiert sie auch in keiner Weise, wieder von vorne anzufangen, sondern das taugt ihnen. Mhm. Das bei denen ist halt, erstens ist es wahnsinnig zeitaufwendig und sie müssen sich dann am Ende halt für eine Version entscheiden, was meistens die erste ist. Mhm. Also was wieder zeigt, dass diese Spontanität uns am besten zum Ziel führt. Und was bei den 10 Kämpferinnen auch ein bisschen so etwas ist, was sie mit einkalkulieren müssen, ist, dass sie sich von sehr viel Text wieder trennen müssen, weil einfach nur eine Version übrig bleibt. Gell? Und das könnte so wie die leeren Kilometer rüberkommen.
Ja.
Und das sind aber Sachen, die unterrichte ich beispielsweise im wissenschaftlichen Schreiben, arbeite ich mit 2 Bildungsinstitutionen in der Steiermark zusammen. Und das ist dann ganz wichtig, einfach diesen Menschen zu sagen, kalkulier das bitte mental ein. Das wird passieren, aber es ist einfach deine Art, zum Ziel zu kommen. Und dann ist es ja auch gut. Also der Text ist nicht umsonst, der hat dich einfach dorthin geführt, wo du hin willst.
Ja.
Nur man kann halt viel nicht verwenden.
Einfach um wirklich die Klarheit dann zu haben, ja, es war der, ja. Auch wenn es jetzt dann der erste wieder ist, genau. Aber man hat die Klarheit und man ist zufrieden mit dem.
Ja, genau, genau.
Das hilft sicher vielen, das zu wissen, dass es da so unterschiedliche Typen gibt.
Ja, ja, das ist extrem wichtig, weil das wissen die wenigsten natürlich. Das ist Teil der Schreibdidaktik, das ist eigene Wissenschaft. Lernt man weder in der Schule, lernt man jetzt auch nicht im Germanistikstudium. Das habe ich mir halt einfach so nebenbei erarbeitet. Und das ist also gerade beim wissenschaftlichen Schreiben, wo man ja meistens immer wieder von Blockaden geprägt ist, weil es erstens ein wahnsinnig langes Textprojekt ist. Mhm. Das ist wie bei einem Marathon. Irgendwann kommt der Moment, wo es wehtut. Mhm. Und so ist es halt auch beim Schreiben. Wenn ich so ein langes Projekt habe, ist irgendwann der Moment, wo es halt gerade nicht so ideal läuft. Und klarerweise dadurch, dass halt die wissenschaftliche Laufbahn durch eine schriftliche Arbeit abgeschlossen wird, steigert man sich halt so ein, dass es wahnsinnig gescheit sein muss.
Ja.
Und oft ist es dann so, dass die Leute, also die ohne Plan losgehen, die glauben immer, sie machen es falsch und sie sind unfähig, einen Plan zu erstellen. Die Goldgräberinnen merken, ja, sie haben zwar einen super Plan, aber irgendwie agieren sie relativ kontrolliert. Die Eichhörnchen glauben immer, sie sind nicht sie haben keine Kontinuität, weil sie einmal das und einmal das machen. Und wenn ich diese Typen vorstelle, dann, das ist einfach der ganz größte Aha-Moment bei diesem Workshop, weil die Leute so erleichtert sind, zu erfahren, dass es normal ist, wie sie sind. Sie haben einfach unterschiedliche Zugänge. Und alle schreiben einen Text und alle kommen auch zum Ziel, aber eben auf sehr unterschiedliche Arten. Und das ist das Schöne, also das finde ich das Schöne am quasi Unterrichten beim Schreiben, einfach zu zeigen, mein Gott, es gibt unfassbar viele Wege, wie du zum Ziel kommst, wie du deinen Textfluss aktivierst, wie du eben dich durch den Text bringst, das ist ja auch ein großes Thema. Folge einfach deiner Intuition, die weiß es meistens viel besser als der Kopf.
Ja.
Das Einzige, wo man den Kopf einschalten muss, wenn ich es noch kurz sagen darf, ist, man muss dranbleiben. Also nicht glauben, ja, okay, jetzt geht's halt nicht, dann stehe ich halt auf, mache was anderes. Das merke ich schon gerade bei jungen Menschen. Natürlich sind die Ablenkungen sehr, sehr stark und natürlich meistens auch digitaler Art. Aber auch der Sofa reizt oder die Katze oder was auch immer oder die Waschmaschine, die man einschalten würde, ausräumen.
Oder der Kühlschrank.
Oder der Kühlschrank, natürlich, genau. Das Dranbleiben, also es hilft nichts. Also irgendwann, am Anfang ist der Textfluss meistens noch eher ein Rinnsal und muss immer so seinen Weg bahnen. Dass aus so einem Rinnsal tatsächlich dann ein Fluss wird, der schön beständig vor sich hinströmt, da muss man einfach mal dranbleiben.
Ja, und ich schreibe ja auch sehr gern und das ist, finde ich, jetzt sehr inspirierend, was du beschreibst, weil ich so das Gefühl habe, man kann beim Schreiben ja wirklich sehr, sehr viel über sich selbst lernen.
Extrem. Schreiben, also eine meiner Sprichwörter, einer meiner Redensarten ist, ich schreibe, also bin ich. Das kommt ganz stark aus einem heraus.
Wie kommt da jetzt das Freewriting dazu, Alter?
Ja, das wollte ich unbedingt noch erwähnen, weil es so schön zum Wasser passt. Also,
ja, auf jeden Fall.
Weil es einfach so einen Fluss erzeugt. Das Freewriting ist an und für sich eine Technik, die in den 70er Jahren entwickelt worden ist von Peter Elbow. Das ist ein Literaturwissenschaftler, ein US-amerikanischer. Hat man aber schon gekannt unter dem Begriff Écriture-Automatik aus der Psychotherapie im 19. Jahrhundert oder Ende des 19. Jahrhunderts aus Frankreich. Es ist einfach das Schreiben ohne ein Ziel zu verfolgen. Freewriting bedeutet also jetzt im Analogen, einen Zettel hernehmen, einen Bleistift und losschreiben. Ja. Geht natürlich auch von der digitalen Variante. Das Freewriting ist super, super hilfreich, wenn es darum geht, beispielsweise einem mentalen Zustand auf die Spur zu kommen. Sehr berühmt geworden ist das Freewriting über die Julia Cameron und ihrem sehr berühmten Buch »Der Weg des Künstlers«. Also sie hat da beschrieben einen spirituellen Pfad zur Kreativität und das Wecken der Kreativität und sie hat diese Morgenseiten erfunden. Die Morgenseiten sind Freewriting. Man steht auf und schreibt quasi auf nüchternen Magen 3 Seiten von der Hand, ohne ein Ziel zu verfolgen. Eben einfach nur den Stift aufs Papier setzen und losschreiben, was kommt. Und manchmal kommt was total Banales. Und dann nennt sie das auch die ruhmlose Gehirnentleerung. Also es kommt einfach alles. Und manchmal führt einen halt dieser Textfluss wohin, wo es gerade ein Thema gibt. Und sie hat das eben erfunden, um Menschen, die kreativ arbeiten, anzuzeigen, wo stehe ich gerade. Weil meistens Menschen, die kreativ arbeiten, sind sehr stark auch in diesem ja, in dieser inneren Zensur drinnen. Dieses, so geht das nicht, oder das ist ja nichts Neues, das hat ja D&D schon längst gemacht. Und einfach diese, wie wir vorhin gesagt haben, wo du das erwähnt hast, mit dem wohlwollend. Mhm. Menschen, die künstlerisch arbeiten, sind nicht immer wohlwollend mit sich selbst. Im Gegenteil, die sind sehr, sehr scharfe Kritikerinnen und Kritiker ihrer selbst. Der Zweifel steht immer neben ihnen. Und da sind diese Morgenseiten, also dieses Freewriting, eine super Technik, dorthin zu kommen, wo es gerade klemmt. Mhm. Aber das funktioniert eben nur, und das ist dieses Freewriting, wenn ich die Kontrolle abgebe. Also wenn ich alles aufschreibe, was kommt, und nicht kontrollieren will, das passt mir jetzt aber nicht, der Satz, weil dem will ich gar nicht so ehrlich ins Auge schauen, dass mich das und das vielleicht stresst. Der Textfluss weiß, was Sache ist. Das ist einfach diese Intuition, diese innere Weisheit. Wenn ich eine gewisse Zeit auch schreibe, und deswegen diese 3 Seiten, also nicht nur 3 Zeilen, weil das ist viel zu kontrolliert, das ist stehendes Gewässer, ne? um das so zu vergleichen, damit es wirklich in Fluss kommt, muss ich einmal eine gewisse Zeit schreiben, und der Textfluss weiß, wo er dich hinführt, wenn ich die Kontrolle abgebe. Und dann, und deswegen liebe ich diesen Begriff auch so des Freewritings, dann befreit dich das Schreiben von dir selbst. Mhm. Weil dieser Textfluss, ja, da ist vielleicht der Strudel. Aber wenn man Wasser mal zuschaut oder beispielsweise ein Aststück, also ich komme ja aus der Oststeiermark und bei uns in der Nähe ist die Lafnitz und ich gehe ganz gern da an dieser Lafnitz manchmal spazieren und dann verheddert sich so ein kleiner Ast irgendwo oder ein Blatt. Meistens strudelt sich davon selber wieder raus.
Ja.
Also das Wasser hat ja dann seine eigene Dynamik und seine eigene Bewegung, aber halt meistens auf eine andere Art, als man selbst glaubt. Und so ist es auch beim Textfluss. Wenn ich diesem Textwasser vertraue, dann spült einen das genau dorthin, wo man es braucht, und es bringt einen ja dann auch wieder raus. Also sehr oft kommen ja dann auch über Schreiben schon gleich Lösungen.
Ja.
Und man kann, wenn es für einen ganz ungewöhnlich ist, anzufangen, ohne irgendeinen Impuls zu haben, dann kann ich mir in der Früh die Frage stellen, wie geht's mir? Oder was stresst mich, wenn ich jetzt beispielsweise merke, ich habe irgendwo eine Blockade? Dann ist es öffnend. Die Frage natürlich ist öffnend, und das kann, weil man es gerade Menschen, die im Beruf stehen, sind das meistens überhaupt nicht mehr gewohnt, ohne eine Vorgabe etwas zu schreiben. Gell?
Ja.
Dann könnte so eine kleine Frage helfen.
Mhm.
Und das, wie geht's mir heute, ist immer das Beste.
Ja, auf jeden Fall. Das sind echt tolle Möglichkeiten, wie man so ins Schreiben kommen kann. Und ich glaube, es ist bei diesem Freewriting oder die Methode, die du jetzt erklärt hast, wirklich wichtig, dass man gleich in der Früh anfängt,
ja,
oder?
Ja, genau. Oder also die Morgenseiten, die haben einfach den riesengroßen Vorteil, dass man in der Früh noch so schwammig ist im Kopf. Also man kennt es ja selbst auch, dass einen in der Früh oder manchmal natürlich auch vom Einschlafen, also in diesem Dämmerzustand, wo der Geist schon ein bisschen auslässt, aber wir trotzdem noch wach sind.
Mhm.
Also genau in diesem Zwischenraum fallen dann total oft kreative Sachen ein. Und das ist einfach auch so ein Phänomen aus der Kreativität, die ist so ein Spagat zwischen dranbleiben und loslassen. Gell? Also etwas fokussieren, aber in dem Moment loslassen. Oder unter der Dusche, wissen wir oft. Ich lasse ein bisschen aus, aber ich bin ja trotzdem wach. Gell?
Ja.
Und die Morgenseiten, eben wie gesagt, die garantieren, dass du in diesem Dämmerzustand bist, ne? Oder in diesem, wo du noch nicht in der Betriebsamkeit des Tages drinnen bist, wo du noch nicht kontrollierst, wo du noch nicht die Struktur hast, sondern wo du einfach einmal nur halbwegs wach bist. Aber natürlich kann man auch Nachmittagsseiten machen oder Abendseiten. Also ich mache sehr viel Abendseiten, weil es mir auch hilft, den Tag loszulassen. Oder ich weiß, da passiert etwas, mit dem fühlt man sich nicht wohl, aber dann übergeht man es, weil vielleicht das nächste To-Do wartet oder der nächste Termin. Und dann kann ich nicht einschlafen. Und ich arbeite ja ganz viel mit der traditionell chinesischen Medizin, und dann ist der Shen, das ist ja der Geist des Herzens. Wenn der in Unruhe ist und herumgeistert, dann wird nichts mehr im Schlafen. Also man muss dann dem Shen in den Schlaf helfen, und das hilft sehr, also sehr, sehr gut dann einfach über dieses Schreiben. Da lässt man eben alles los, was so war und worüber man sich geärgert hat oder was einen verletzt hat. Und da findet man Frieden. Und nicht umsonst ist Schreiben einfach auch eine anerkannte Therapieform.
Ja.
Es ist ein Ventil.
Ja, und wir sind auch so unterschiedliche Typen. Also es
kann
man für sich selber herausfinden, wenn man es ausprobiert, wann es einem dann wirklich gut tut, wenn man das jetzt machen
will. Wichtig ist nur, dass ich ein bisschen eben loslasse. Und wenn ich am Abend schon sehr müde bin, dann ist man ja auch. Der Tag ist zu Ende, und also mir hilft es am Abend auch sehr gut.
Ja, Ich freue mich voll über dieses schöne, fließende Gespräch.
Ja. Ja, es hat tatsächlich geflossen.
Ja, voll. Und wie finde wir haben da jetzt den Hörern und Hörerinnen auch schon viel mitgeben können und das man ausprobieren kann oder einfach das Schreiben wieder näher gebracht.
Mhm. Ja. Das hoffe ich, ja.
Ja, und mit dem schönen Zusammenhang Wasser.
Einfach sie auf den Textfluss raufsetzen, ja, genau, und damit schwimmen. Dann
ja, genau. Ja, danke, Doris.
Danke für die Einladung, Ines. Hat mich gefreut.
Das war eine Folge Wasserdialoge. Im Auftrag vom Bildungsverein Raum des Moments, Business Solutions for Integral Life Work. Mit Ines Ehrbar und Gästen.